Sanghamitta lebt zu dieser Zeit, ich glaube 1952, bin ich völlig sicher, ich glaube, Sanghamitta lebt zu dieser Zeit schon in Kalimpong. Sanghamitta ist der Gründer des westlichen buddhistischen Ordens. Und er gründet eine eigene Zeitung mit Namen Stepping Stones. Und Govinda gehört zu der Gruppe von sehr illustren Leuten, sehr großen Namen im westlichen Buddhismus, die Artikel für diese Zeitung Stepping Stones schreiben. In seiner Autobiografie Facing Mount Kanchenjunga gibt es ein Kapitel, Sangharakshitas Autobiografie, gibt es ein Kapitel, das übertitelt ist Kindred Spirits, also verwandte Geister oder sowas wie verwandte Seelen. Und das meint natürlich Sangharakshita und die Govindas. Ich komme später darauf zurück, wenn Sanghamitta ihre Begegnungen miteinander beschreibt. Erstmal zu Govindas Artikeln in Stepping Stones. Der Artikel Buddhismus als lebendige Erfahrung, sagt Sanghamitta, zeigte sogar noch klarer als seine vorherigen Beiträge die Tiefe und Reife seines Denkens und das Ausmaß, in dem er den Geist der Buddha-Lehre verstand, im Gegensatz zu bloßem Schriftwissen. Govinda und Sanghamitta fanden sich in erstaunlicher Übereinstimmung in verschiedenen Grundansichten, zum Beispiel über die grundlegende Einheit aller buddhistischen Schulen und Formen des Buddhismus. Folgende Charakterisierung ist zu lesen bei Sanghamitta. Anderen gegenüber war Govinda zurückhaltend und äußerst entgegenkommend und offenbarte, wie ich bald entdeckte, eine Höflichkeit, die ans Zeremonielle grenzte. Dabei strahlte er eine Würde aus, als habe er sich immer nur in guter Gesellschaft bewegt. Nur die Feinheit des Lächelns, das um seine Lippen spielte, und der wache Blick seiner tiefliegenden Augen zeigten die wahre Lebendigkeit und das Feuer, das in ihm verborgen lag. Über die Gespräche, die sie miteinander führten, und sie hatten einige Besuchskontakte, da gibt es übrigens Fotos. Das nächste Foto unter dem Hochzeitsfoto von Li und Lama Govinda stammt aus einem Besuch der Govindas in Kalimpong bei Sanghamitta. Die helle Figur mit dem chinesischen Schirm, das ist Sanghamitta. Und direkt neben ihm, das ist Govinda. Und andere sind halt mit dem YMBA, Young Men's Buddhist Association, gegründet von Sanghamitta in Kalimpong. Also, über ihre Gespräche miteinander. Welches Thema wir auch anschnitten, wir fanden eine solche Übereinstimmung zwischen uns, die erstaunt hätte, hätten wir nicht die Schriften des anderen gekannt. Mein Gefühl, dass wir verwandte Geister oder Seelen, könnte man auch übersetzen, waren, wurde mehr bestätigt, als ich zu hoffen gewagt hatte. Und mir wurde, jenseits allen Zweifels, klar, dass, obwohl er ein verheirateter Lama war und ich ein zölibatärer Mönch, dass ich mit Lama Govinda mehr gemeinsam hatte, als mit jedem anderen Buddhisten, den ich je getroffen hatte. Dass ich mit Lama Govinda mehr gemeinsam hatte als mit jedem anderen Buddhisten, den ich je getroffen hatte. Erstaunlich bei all diesen hochverwirklichten tibetischen Lamas und anderen Lehrern, die unterwegs waren. Die beiden fühlten sich miteinander am verwandtesten. Und das ganz sicherlich, weil sie Europäer waren, weil sie gemeinsam Europäer waren, weil sie erkannten, wie wichtig diese gemeinsame Wurzel europäischer Kultur für sie beide war. Auch und vor allem als Buddhisten, nicht als Europäer. Ja. Man könnte eine riesige Menge sagen über ihr Verständnis zum Zusammenhang von Buddhismus und Kunst, von Kunst und Meditation. Ich habe Zeichnungen von Govinda aufgehängt, um zu illustrieren, ich habe nicht die Zeit, es wirklich zu beschreiben, in welchem Maß Govinda auch Künstler war und in welchem Maß es für ihn integraler Bestandteil seiner spirituellen Praxis war. Es waren keine Gegensätze für ihn. Es war integraler Bestandteil, seine Kunst war integraler Bestandteil seiner spirituellen Praxis und umgekehrt. Ich muss weitergehen, um durch Govindas Leben zu kommen. Es gibt eine sehr schöne Stelle in Sangharakshitas Autobiografie Facing Mount Kanchenjunga, wo er sich erinnert an die Verlegenheit, die er empfunden hat, als er mit den beiden Figuren Lama Govinda und Li Gotami durch die Straßen von Kalimpong ging. Sie trugen, das kann man auf dem Hochzeitsfoto so ein bisschen erahnen, seidene Brokat-Chubas. Chubas sind tibetische Gewänder. Normalerweise sind sie sehr dick und wollen. Zu sehr festlichen Gelegenheiten trägt man seidene Chubas und die Seiden sind sehr glänzend und farbig. Leuchtende Farben, chinesische Seiden. Und er, Sangharakshita, trug als Mönch eine gelbe Robe. Und er fühlte sich verlegen, weil sie alle Aufmerksamkeit des ganzen Basars auf sich zogen. Den beiden schien das ziemlich wenig auszumachen. Die waren sehr daran gewöhnt. Und eine letzte Sache, die zeigt, was für ein Einfluss der ältere Govinda auch auf Sangharakshita gemacht hat, wird deutlich aus folgender Stelle. Sie besuchten gemeinsam den Tempel des Klosters Gun, also alle drei. Einen Rosenkranz in der Hand gingen Lama Govinda und Li Gotami im Uhrzeigersinn in der Kammer herum und blieben einen Augenblick lang vor jedem Bildnis oder Tanka stehen und rezitierten ein entsprechendes Mantra. Einige der Mantras waren neu für mich, darunter insbesondere zwei, das Shakyamuni-Mantra und das Padmasambhava-Mantra. Sie klangen nur irgendwie vertraut, aber sie erzeugten gleichzeitig einen Widerhall, der sie in den entferntesten Ecken meines Wesens erklingen ließ. Das ganze Erlebnis berührte mich zutiefst. Es gab diese rechteckige Kammer, die von oben nur spärlich durch Licht erhellt wurde, das durch eine Art von Dachluke eindrang. Da war die stumme Präsenz der Statuen mit dem riesigen Maitreya, der schweigend alle anderen überragte. Und es gab den Klang der Mantras, als zwei dunkle Gestalten in Chubas gekleidet, mit gebeugtem Kopf ihre Runde durch die Kammer machten. Am meisten berührte mich aber die offensichtliche Hingabe, mit der sie die Mantras rezitierten und in der sie hinter jedem Bildnis die lebendige spirituelle Präsenz dessen zu spüren schienen, was die Bildnisse repräsentierten. Kurz danach starb Anna Habermann und 1951 kam ein Mann namens Hans Ulrich Rieker zu Govinda nach Indien und drängte ihn, AMM, den Orden Arya Maitreya Mandala, auch im Westen eine Chance zu geben. Govinda nahm Rieker unter dem Namen Dapa Kassapa in den Orden auf und verkündete im November 1952 in Sanchi in Indien, wo die große berühmte buddhistische Stupa steht, die Gründung des westlichen Ordens Arya Maitreya Mandala. Ordensmitglieder dieses Ordens haben drei Hauptaufgaben. Praktische Umsetzung der buddhistischen Lehre im eigenen Leben. In unserem Jargon Zufluchtnahme ist primär. Zweitens, anderen Menschen beim Verständnis der buddhistischen Lehre behilflich zu sein. Drittens, Methoden religiöser Übung entwickeln unter besonderer Berücksichtigung der psychologischen Gegebenheiten und Möglichkeiten des westlichen Menschen. Das könnte man auch an unserer Programme finden. Kein riesiger Unterschied. 1927 schon, oder erst, gab es eine der ersten Übersetzungen tibetischer Schriften. Und zwar eine Übersetzung des tibetischen Totenbuchs Bardo Tödol von englischen Gelehrten Evans Vance. Diese erste Publikation zog damals viel, viel Interesse auf sich. Evans Vance war vor dem Krieg in die USA gegangen und überließ sein Haus in Almora den Govindas. Almora liegt in den Vorgebirgen des westlichen Himalayas. Und das Paar lebte in Almora, das Haus hieß Casa Devi, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das Paar lebte in diesem Haus in Almora für die nächsten 25 Jahre. Das war ein kleiner Bungalow am Rande eines Bergkammes. Das Grundstück fiel nach Süden, viele hundert Meter tief, über eine Reihe terrassenartiger Felder ab. Was für ein Grundstück, viele hundert Meter tiefer Abfall nach Süden. Wasser gab es auf der nächstniedrigen Terrasse, also kein komfortables Leben. Sie lebten ein sehr zurückgezogenes Leben und arbeiteten. Die Umgebung muss wunderschön sein. Es folgte die produktivste Zeit in Govindas Leben. 1956 beendete er seine Arbeit an den Grundlagen tibetischer Mystik. Dieses Buch basiert auf dem Mantra Om Mani Padme Hum. Und die Silben dieses Mantras sind Titel für die einzelnen Kapitel. Merkwürdigerweise. Er erläutert in diesem Buch den Gebrauch von Mantras, die Wirkung von Meditation, auch den Prozess von Meditation selbst auf den Körper und auf das Bewusstsein. Dieses Buch enthält schon Fotos von Lee, auch aus Zaparan. Das Buch wurde zum Bestseller und kurze Zeit später ins Englische und Französische übersetzt. Ich habe mich darüber gewundert, aber ich glaube, Govinda hat in Deutsch geschrieben und hat, glaube ich, selber teilweise Übersetzungen ins Englische angefertigt. Ich habe noch gestern erst gelesen, dass er erst wirklich angefangen hat, konsequent nur in Englisch zu schreiben, als er später in den USA lebte. Also er schrieb in Deutsch. 1958 war die politische Lage in Tibet sehr verschlimmert. Große Teile des Landes waren im Aufstand. Im Frühjahr 1959 flüchtete der Dalai Lama nach Indien. Die endgültige Kapitulation Tibets und die Machtübernahme Chinas ging vonstatten. Es gab keinerlei Hilfe von außen, aus sehr verständlichen Gründen. China ist weltwirtschaftlich von sehr großer Bedeutung. Almora lag und liegt im Grenzgebiet zwischen Indien und Tibet. Es gab viele tibetische Flüchtlinge und der Kontakt mit ihnen muss für die Zeit auch bestimmend gewesen sein. Viele eminente hohe tibetische Lamas flohen. Das war auch die Zeit, in der in Kalimpong Sangharakshita lebte und mit diesen hohen tibetischen Lamas Kontakt hatte. Seine Anteilnahme am Schicksal der Tibeter liest sich im Vorwort der Weg der Weißen Wolken wie folgt. Wir sind Zeugen der Tragödie eines friedlichen Volkes, ohne politische Ambitionen oder Machtansprüche, das keinen anderen Wunsch hatte, als ungestört sein einfaches Leben weiterführen zu dürfen. Und das von einem mächtigen Nachbarn seiner Freiheit beraubt und unter die Füße getreten wurde. Und das alles im Namen des Fortschritts, der ja die Menschheit von jeher als Deckmantel für alle ihre Brutalitäten diente.